Adrian, welches Rennen ist dir heute wichtiger? Der Rennsteig oder Western States?
Wenn man sich dieses Jahr anguckt, würde ich behaupten, dass Western States schon den größeren Stellenwert hatte, auf jeden Fall. Aber der Rennsteig dieses Jahr war ein relativ wichtiger Baustein dahin, global betrachtet und für die Menschwerdung definitiv der Rennsteig. Dieses Jahr Western States.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zu einer neuen Trailfunk-Folge. Ich bin Isa und bevor ich jetzt gleich mal meinen Gast begrüße, muss ich mal ein bisschen ausholen. Es war der 29. Juni 2025. In Deutschland war es ein sehr heißer Sommertag, in Amerika wahrscheinlich auch. Ich war da gerade laufen in Berchtesgaden und weil ich mich nicht auskannte, musste ich relativ oft auf mein Handy gucken. Da stand eine Gruppe, eine WhatsApp-Chat-Gruppe nicht still und das war die der Nomads. Das ist die Lauf-Community aus Garmisch-Partenkirchen. Die kennt man hoffentlich spätestens seit dem Zugspitz Ultra und der Segapa Cheering Zone vom letzten Jahr. Ja, und da ging es richtig heiß her, weil es hieß die ganze Zeit, der Adrian, der kommt gleich ins Ziel, der kommt gleich ins Ziel. Dann dachte ich mir, okay, das muss ich mir irgendwie anschauen, auch wenn ich diesen Typen persönlich noch gar nicht kenne. Ich habe mich dann an den Wegesrand in eine Wiese reingesetzt, hatte Gott sei Dank guten Empfang und dann habe ich gesehen, wie dieser ja, Mitte 20-jährige Adrian, auch genannt Langstreckenlauch, ins Ziel kommt und ich saß dann auf dieser Wiese und ich habe einfach Rotz und Wasser geheult, weil ich mir dachte, was ist das für eine wunderschöne Geschichte, die da gerade irgendwie erzählt wurde in Amerika. Heute kennen wir uns zum Glück und ich bin froh, dass du mir jetzt heute aus deiner Heimat zugeschaltet bist. Adrian Koch. Hallo Adrian.
Hallo Isa.
Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich nicht mehr wegen Männern heulen wollte. Du hast es tatsächlich auch schon mehrfach geschafft. Da werden wir im Laufe dieser Folge noch drauf zukommen. Erstmal die Standardfrage. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du in das Stadion der Placer High School in Auburn eingelaufen bist?
Eigentlich alles und nichts. Also ich sag mal, diese letzten anderthalb bis zwei Minuten, die man für diese halbe, ja, bisschen mehr als eine halbe Runde auf Tatanort braucht, ist ja jetzt nicht der rennentscheidende Moment. Obwohl es eigentlich schon relativ wichtig ist, weil man halt da ins Ziel kommt. Und das große Abenteuer ist ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon durch. Also man hat monatelanges Training hinter sich. Man hat zwischendrin schon Handyempfang gehabt, um von irgendwie seinem Pacer Bescheid zu bekommen, was zum Beispiel in der von dir angesprochenen Gruppe gerade schon abgeht. Und man realisiert oder hat auch zu dem Zeitpunkt schon realisiert, dass man es ins Ziel bringt. Und trotzdem ist das ein ganz intimer Moment mit sich selber eigentlich, weil man im Prinzip da nochmal eine Minute hat, wo man wirklich alleine ist und das komplett rekapitulieren kann. Man muss nicht aufpassen, wo man seine Füße hinsetzt und kann keine großen Fehler mehr machen, sondern es ist im Prinzip wirklich einfach nur so ein kompletter reflektierter Moment, wo alles an einem nochmal vorbeizieht und vor allem auch alle Emotionen vom Tag nochmal hochkommen und mit dem Support von zu Hause, wenn man dann weiß, ey, da gucken jetzt 70, 80 noch was Leute zu und die hängen jetzt alle nur in dem Stream drin, weil du da gerade irgendwie am Joggen bist. Das ist halt richtig, richtig irre.
Ich glaube, irre trifft es ganz gut irgendwie für dein Abenteuer beim Western States in diesem Jahr. In deiner Insta-Bio steht, Cannon will not shut up about his sub 24 hours at Western States. Bevor wir jetzt aber wirklich auf diesen Tag nochmal zurückblicken, würde ich sagen, wir machen mal eine Rolle rückwärts und starten mal ganz von vorne. Sag doch mal kurz und knapp, woher kommst du, was machst du, wer bist du eigentlich?
Ich bin Adrian, inzwischen 25 Jahre alt, zum Western States war ich noch 24, komme ursprünglich aus Ilmenau im Thüringer Wald, bin jetzt in letzten Zügen meines Studiums und habe hoffentlich, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, erfolgreich verteidigt und verbringe einen Großteil meiner Freizeit, also zumindest in der ersten Jahreshälfte dieses Jahr, damit weit zu laufen oder Fahrrad zu fahren. Und studiere immer noch in Dresden und habe die letzten 2 Jahre in Garmisch-Partenkirchen gewohnt und trainiert und bin dieses Jahr 100 Meilen gelaufen.
Einfach mal eine Runde joggen gewesen. Wie war denn so deine Beziehung zum Sport, als du ein Kind warst, als du groß geworden bist?
Also ich habe mich eigentlich immer schon gerne bewegt, immer Bock gehabt, irgendwie Sport zu machen. Ganz klein als Stöpsel, so mit 5, 6, versucht Fußball zu spielen. Da war ich auch immer ganz vorne mit dabei, super weit gerannt, super schnell gerannt, immer hinterm Ball hin und her. Das Problem war, sobald ich 3 Meter an den Ball rangekommen habe, habe ich Schiss vor dem Ding bekommen.
Und,
und ich sag mal, das ist beim Fußball jetzt nicht so wirklich das Optimum und dann hat sich das im Prinzip geändert und dann war ich 11 Jahre lang bei der Wasserwacht, bin geschwommen und immer parallel irgendwie so ein bisschen laufen gewesen, aber das hat eigentlich ursprünglich damit angefangen, dass ich hier bei dem Juniorlauf vom Rennsteiglauf mit 10 angefangen habe, einfach so aus Spaß an der Freude teilzunehmen. Und das war ja im Prinzip dann der Einstieg. Und dann hat man da einfach jedes Jahr ohne Training, es gibt auch Fotos von mir so mit Baumwollshirt und Jogginghose und irgendwelchen Schuhen, die halt zu dem Zeitpunkt gerade gepasst haben. Und sind dann da halt mitgelaufen. Irgendwie, ja, Hälfte vom Feld, vorderes Drittel manchmal. Aber primär eigentlich da, um Spaß dran zu haben und mit den ganzen Großen, bei den vielen Leuten ins Ziel zu laufen und nicht irgendwie, um vorne zu gewinnen und übelst ambitioniert dort mitzurennen. Und so fing das dann im Prinzip an. Und dann war es Abi durch und dann hatte ich die Idee, man könnte doch jetzt mal als nächstes Achievement im nächsten Jahr einen Marathon laufen. Und damit ging das Ganze im Prinzip los, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich trainiere auch jetzt ein bisschen strukturierter. Und meinen ersten Halbmarathon war ich aber vorher schon ohne Training gelaufen.
Um das mal kurz zeitlich einzugrenzen, wann hast du Abi gemacht? Also wann hast du dann gesagt, du gehst jetzt erstmal auf den Marathon?
Also 2018 habe ich Abi gemacht. Im Mai 2018 bin ich da auch meinen ersten Halben gelaufen. Auch am Rennsteig. Vorbereitung, ja, also ich glaube, was die Vorbereitung ganz gut zusammenfasst, ich habe am Vorabend meinen Bruder gefragt, ob ich eine Sporthose von ihm haben kann, damit ich den Lauf machen kann. Und dann war das so Oktober, November 2018, dass ich gesagt habe, ich mache das. Und dann habe ich mich im Dezember angemeldet für den Dresden-Marathon 2019.
Das heißt, du warst dann 10, als du das erste Mal so beim Rennsteig mitgelaufen bist. Und dann 8 Jahre später läufst du deinen ersten längeren Lauf. Wie waren so diese Jahre dazwischen? Was war das Laufen für dich? War das wirklich einfach nur just for fun? War das irgendein Ventil für dich? Wie bist du da so mit dem Laufen zusammengewachsen?
Also, ich habe es halt immer gemacht. Ich war da ganz okay drin. Also ich weiß noch, in der 5. Klasse habe ich 3:03 auf die 800 Meter gebraucht und bin damit Dritter bei uns im Jahrgang geworden. Und Laufen war irgendwie im Schulsport immer das Einzige, was ich konnte, aber der Fokus war halt ein ganz anderer. Ich habe in der Zeit eigentlich nicht wirklich viel Sport gemacht. Ich bin halt einmal in der Woche schwimmen gewesen und sonst ging aber vor allem in den letzten 4 Jahren relativ viel Zeit für Schule und Chemie und so weiter drauf, weil ich halt auf einem naturwissenschaftlichen Spezialgymnasium war und damit dann eigentlich eher der Fokus war, coole Sachen zu kochen und ja, eventuell das ein oder andere Ding in die Luft zu sprengen.
Was man halt so macht. Wie war es dann, dein erster Marathon?
Kalt, warm, richtig eklig. Bei Kilometer 35 hat der Mann mit einem Hammer gewartet und das war wahrscheinlich auch der heftigste Positiv-Split, den ich bis jetzt gelaufen bin. Es war ein schöner Herbsttag in Dresden und die ersten 25 Kilometer waren es 18 Grad, Sonne. Dann hat es angefangen zu regnen, dann hat es angefangen zu winden und ich bin bei, ich glaube, 6 Grad und Regen ins Ziel gelaufen. Und ja, die Marathon-PB hat sich dann tatsächlich bis dieses Jahr gehalten, weil ich im Prinzip seitdem auch nie wieder einen Straßenmarathon gelaufen bin. Und ja, ich war selten so stolz wie am Tag drauf, wo ich die Treppe im Hörsaal runtergelaufen bin und mein Professor meinte, ja, sind Sie gestern auch gelaufen? Ja, wie lange haben Sie gebraucht? 3,52. Ach verdammt, mit Ihnen rede ich nicht mehr. Ich habe schon immer versucht, unter 4 Stunden zu laufen und es nie geschafft.
Also das heißt, Sub-4-Marathon war dann schon mal eingetütet. Wie kam dann so dieser Übergang auf die Trails? Kam das dann erst, als du dann nach Garmisch gezogen bist?
Nee. Ich sag mal, wenn man im Thüringer Wald groß wird, ist es eigentlich so, dass man ständig irgendwie draußen unterwegs ist. Also egal, ob das jetzt am Wochenende klassisch mal spazieren gehen, wandern ist oder so. Von meinem Elternhaus aus ist es im Prinzip, dauert es 1,5 Minuten, 2 Minuten, wenn man schnell läuft. Und dann ist man im Wald. Und das heißt, dass im Prinzip auch damals schon ein Großteil von dem, was ich gelaufen bin und was im Prinzip mit draußen zu tun hatte, immer direkt war, dass man in den Wald gegangen ist. Und es ist dann auch beim Laufen so gewesen, dass man relativ schnell, wenn man sich jetzt für Outdoor-Krams interessiert, jetzt von Trailrunning zumindest irgendwie hört. Und ich war da auch nicht, also es ist nicht so gewesen, dass ich angefangen habe zu trainieren und von Trailrunning überhaupt keine Ahnung hatte. Ich wusste schon, dass das Menschen machen, weil und ich glaube 2014 in Korsika auf dem GR20 da schon solche Leute entgegengekommen sind und ich dann auch irgendwann mal die Idee hatte, dass es doch vielleicht ganz witzig wäre, jetzt einfach bergauf zu rennen, weil ja, es ging mir halt so langsam und es war so warm, da hätte man auch einfach rennen können, statt zu gehen, weil dann ist man nicht so lange in der Hitze unterwegs. Und da bin ich dann in ein paar halbhohen Loverschuhen dort bergauf gerannt.
Und das war dann der Start?
Das war im Prinzip das erste Mal. Das Foto dazu ist fantastisch, das kann ich dir bei Gelegenheit mal noch zeigen.
Auf jeden Fall.
Und dann bin ich 2019 tatsächlich auch schon in Frankreich, also in den französischen Alpen waren wir da unterwegs. Und da gab es einen so einen Berg, wo ich immer schon mal drauf wollte. Und dann habe ich parallel auch angefangen, meine Longruns für den Marathon in Dresden dann einfach in der Sächsischen Schweiz zu machen. Und da kommt man dann schon mit dem Trailrunning in Berührung und dann mit der Corona-Pandemie bin ich im Prinzip wieder nach Hause gezogen, also nach Ilmenau, weil in Dresden kleine Studenten-WG mitten in der Stadt, 20 Kilometer Bewegungsradius waren das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und hier hatte man im Prinzip ein großes Haus mit Garten und Wald direkt vor der Haustür. Und dann habe ich irgendwann die richtigen falschen Leute kennengelernt. Und da wurde es dann im Prinzip statt am Wochenende irgendwie wandern gehen oder so, da ist man dann halt ein 20er bis 30er gelaufen und hat sich dann halt hier über den Thüringer Wald rausgehauen. Genau.
Als du dann sozusagen ja mehr Trails gelaufen bist, wie und wann hat sich da so dein großes Laufziel entwickelt? Also wann hast du dir irgendwann mal gedacht, ach, das will ich unbedingt mal erreichen? Wie kam so dieser Traum vom Western States?
Der kam eigentlich schon Mitte 2019, also im Prinzip gleich am Anfang, weil in dem Jahr, wo ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin, am Rennsteig, hat der Florian Neuschwander gewonnen. Und der hat ja danach dann irgendwann diesen Film rausgebracht mit dem Western States. Und ich glaube, der Flo ist auch generell so eine Figur, die in Deutschland sehr vielen Leuten bekannt ist und vor allem, wenn man dann anfängt, sich mit dem Thema Laufen auseinanderzusetzen, auch relativ schnell in Social Media und so weiter in die Timeline gespült wird. Und das war halt gerade die Phase, wo er sehr viel Ultra Trails gelaufen ist und unter anderem Western States gerade dieser Red Bull Film rauskam. Und das habe ich gesehen und mir gedacht, boah, das ist so vom Vibe her super cool, da habe ich Bock drauf. Und damit hat sich im Prinzip diese Idee festgesetzt und dann geguckt, was braucht man dafür, Qualifier, Wahrscheinlichkeiten, Lotterie, wie sieht das aus, wann ist es realistisch, dann tatsächlich mal 100 Kilometer zu laufen, weil diese Idee einfach weit zu laufen, das ist halt, ja, da und aus den klassischen Billy Yang Filmen, die dann einen der YouTube-Algorithmus hinwirft, wenn man sich irgendwie mit Trailrunning und Ultrarunning auseinandersetzt, ist es dann entstanden. Und das war halt auch noch eine Phase, wo es in der Nische nicht so ultra viele Content Creator gab und wo auch Ultrarunning noch deutlich familiärer und kleiner war, als es das jetzt ist. Und das heißt, im Endeffekt war da die Pipeline klar. Sobald man irgendwie sich diesen Flo Neuschwander anschaut, landet man bei Billy Yang und Run Sleep Get High und wie sie alle heißen. Und dann landet man zwangsläufig dann irgendwann mal bei einem Western States Film.
Was hat dich denn besonders fasziniert?
Im Wesentlichen ist es halt einfach diese Art des Rennens. Also es ist relativ laufbar und es ist ultra schöne Landschaft und es ist aber halt genau dieser Mix aus einigermaßen technisch, flowy und nicht komplett flach. Und ich sag jetzt mal, initial war es eigentlich diese Idee, wenn ich schon super gerne laufe, dann kann ich doch auch einen ganzen Tag damit verbringen. Und der zweite Punkt war halt, wenn man dort unterwegs ist und das auf Videos sieht, wie da die Staubwolken von den Füßen aufsteigen. Und das hat so einen ganz eigenen Charme. Und das kann man nicht beschreiben, weil wenn man irgendwie so ein Rennen hat, das einen fasziniert und einen anzieht, dann weiß man das halt. Und beim Western States war das halt mit mir so.
Hey Benny, was hast du da am Arm? Sieht irgendwie edel aus.
Kennst du die Firma Amazfit?
Amazfit? Nie gehört.
Ich bis vor kurzem auch nicht. Und da scheint es aber einen großen neuen Player zu geben im Segment der GPS-Sportuhren. Das Ding, was ich hier am Arm trage, nennt sich T-Rex 3 Pro. Und das ist das Topmodell von Amazfit.
Okay, und was kann die?
Das ist natürlich immer eine gute Frage bei so Uhren. Die einfachere Frage wäre wohl, was kann sie nicht? Die T-Rex 3 Pro kann wirklich alles, was so eine moderne High-End-Sportuhr im Jahr 2025 halt so können muss. Da fehlt es wirklich an nichts. Da ist von dem hochwertigen Gehäuse mit Titanlünette, Saphirgas und kontrastreichem AMOLED-Display, da geht es weiter über ja, sämtliche Sensoren, die enthalten sind, wo ein ganzes Gesundheitsmonitoring möglich ist, bis hin zu Offline-Karten, die halt die beste Navigation ermöglichen.
Klingt erstmal gut, aber wie du schon sagtest, das können ja inzwischen ziemlich viele Modelle. Gibt es da noch irgendwas, was die T-Rex 3 Pro besonders macht?
Verstehe, du willst also den heißen Scheiß. Also die Uhr hat eine integrierte Taschenlampe. Das finde ich echt ziemlich nützlich. Die ist auf jeden Fall hell genug, dass man damit den Trail hinunterkommt. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass die Smartwatch-Funktionen bei den Amazfit-Modellen echt schon weit entwickelt und fortgeschritten sind. Also Musik hören ist ja mittlerweile Standard, aber das Ding hier hat jetzt auch ein Mikro und einen Lautsprecher. Also du kannst mit deiner Uhr sprechen oder halt mit deiner Mama, wenn sie dich mal auf dem Trail anruft und du das Telefon nicht aus dem Rucksack nehmen willst.
Ja, das ist natürlich praktisch. Also normalerweise lasse ich es ja läuten, wenn ich auf dem Trail bin, aber naja, bei meiner Mama, da muss ich schon gleich rangehen.
Ja, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, immer bei der Mama rangehen. Statt mit deiner Mama kannst du aber auch einfach nur mit der Uhr sprechen. Da ist so eine, zum Beispiel so eine KI-App enthalten, die kann dir sämtliche Fragen beantworten. Das ist jetzt eher noch so ein Basic-KI. Ich habe es auch nicht wirklich genutzt, aber nur mal als Beispiel, dass Amazfit in dem Bereich wirklich schon ganz vorne dabei ist.
Okay, krass. Obwohl du mich ja eher mit so ganz profanen Dingen überzeugen kannst.
Ja, das ist auch kein Problem. Das Profanste an der Uhr neben den ganzen Hightech und der Funktionsfülle, die sie mitbringt, ist natürlich ihr Preis. Also mit 399 Euro für das High-End-Modell ist die Amazfit T-Rex 3 Pro ja schon krass konkurrenzfähig. Und auch das einfachere Modell, die normale T-Rex, die immer noch unfassbar viel kann, ist natürlich nochmal günstiger.
Okay, jetzt hast du mich. Wer mehr über die Amazfit T-Rex 3 Pro erfahren will, findet alle Infos in den Shownotes. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Podcast.
Und dann sagt der wahrscheinlich noch nicht mal 20-jährige Adrian, okay, ich will Western States laufen. Hast du dir dann einen Plan gemacht? Also mit so eine Bucketlist, die du abhaken musst? Oder wie kommt man dann so als ja, frischer Abiturient seinem Ziel, seinem Traum dann näher?
Also es war halt klar, man muss dann irgendwann mal einen Qualifier laufen. Das Western States oder die Western States Registrierung ist ja jetzt nicht unbedingt das einfachste Meldesystem der Welt. Da gibt es so eine Liste auf der Western States Webseite, wo man im Prinzip einen Qualifier laufen muss für jedes Kalenderjahr. Und das ist dann für diesen Registrierungszeitraum für die Lotterie wichtig. Und wenn man diesen Qualifier in einem bestimmten Kriterium, also zum Beispiel in einer Cut-Off-Zeit oder einfach nur ein generelles Finish ins Ziel gebracht hat, dann schmeißt man oder kann man damit sein Los in den Topf schmeißen und dann im Jahr drauf hat man ein Los drinne. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass wenn man nicht gezogen wird, musste man sich im darauffolgenden Jahr wieder registrieren und seine Tickets verdoppeln. Ansonsten hat man im Prinzip wieder von Null angefangen. Und das heißt, es war also klar, auch bei den Wahrscheinlichkeiten damals schon, dass es im Prinzip zur Folge hat, ja, arbeite ich irgendwie zu den 100 Kilometern hoch, sammle die Erfahrung auf dem Weg dorthin und bis du der Western States gelaufen bist, hast du im Prinzip so viel Ultra-Erfahrung auch auf dreistelligen Distanzen, dass du im Prinzip adäquat vorbereitet bist. Und das war eigentlich dann die ganze Zeit schon der Plan und da existierte dann auch so eine Excel-Liste, erstellt am 31.12.2019 auf meinem Rechner mit allen möglichen Rennen, wo man vernünftig mit dem Auto hinkommt, weil wir gehen davon aus, dass man für ein Qualifier-Rennen irgendwie durch die Gegend fliegt.
Und das heißt, da hast du dann einfach abgearbeitet. Was war dann dein Qualifier-Rennen?
Das hat sich, oder diese Liste, die hat sich halt seitdem immer wieder geändert. Und ich glaube, die initialen Punkte waren eigentlich, ich bin dann halt irgendwann erstmal meinen ersten Ultra gelaufen, das war beim Großglockner, die 57 Kilometer. Übrigens haben wir dafür im Thüringer Wald trainiert, also mit Skihang hoch und runter und irgendwelche illegalen Downhill-Trails rennen und so, damit man halt irgendwie dieses technische Gelände simulieren kann. Und dann war irgendwann das Ziel mit dem zweiten Ultra, Rennsteig 22 und dann waren wir in Frankreich beim Festival des Templiers. Und da sind mir, oder habe ich das erste Mal mitbekommen, dass es dort auch ein 100-Kilometer-Rennen gibt und kannte dann im Prinzip den Kurs dazu schon. Und es war ja irgendwie klar, dass es so Stück für Stück, irgendwann braucht man einen Qualifier. Und da war das dann relativ klar, dass das so für 2024 dann das Ziel wird, weil 23 wollte ich eigentlich nochmal irgendwie einen 50-Meiler laufen, ein bisschen was Technischeres, Längeres. Da hat mir dann aber Krankheit und Verletzung so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann war irgendwann klar, wenn dieser 100-Kilometer-Lauf fällt, muss man sich halt ein Rennen aussuchen. Und dort kannte ich einen Großteil des Kurses schon und bin dann im Prinzip im Oktober 24 in Frankreich beim Festival des Templiers meinen ersten 100er gelaufen. Und ich würde behaupten, das war bis jetzt das härteste Rennen ever.
Wieso war es hart?
Also 100 Kilometer sind ja generell kein Pappenstiel. Eigentlich ist es so, jeder Ultra ist kein Pappenstiel. Das ist einfach nur dumm weit. Und es war aber so, dass ich damit gerechnet habe, Frankreich im Oktober, 20 Grad Sonne. Am Arsch, wir hatten 6 Grad und Regen. Und das fast das ganze Rennen über. Man startet dort, ich glaube, früh um 4.30 Uhr oder um 5 Uhr. Dadurch, dass es Herbst ist, geht die Sonne erst um 8 Uhr auf. Die Tage vorher gab es dann noch Kursumlegungen, weil es zu viel geregnet hat und die wussten nicht, ob das Ziel und Startgelände vielleicht tatsächlich noch überschwemmt wird. Also das war alles ziemlich crazy. Und dann waren das halt, wie gesagt, 6 Grad und Nieselregen den ganzen Tag lang. Und dann hat mein Magen noch nicht mitgemacht. Ich bin irgendwie ausgerutscht, unterwegs gestürzt, also nach 30 Kilometern. Im Prinzip schon einmal aufs Maul gelegt und den kompletten Mageninhalt neben dem Trail verteilt. Und dann war das im Prinzip einfach nur noch Survival-Modus. Und ich hatte vorher, ich glaube, das Ziel 14, 15 oder 16 Stunden und am Ende habe ich 17 Stunden 15 gebraucht. Der Cut-Off für Western States wäre 19 Stunden gewesen, um diesen Qualifier einzufangen. Und ja, also das war im Prinzip einmal so alles, was beim Ultralaufen schiefgehen kann. Überhitzung hatte ich kein Problem mit.
Na, immerhin das. Gab's da schon dann auch mal so einen Moment, wo du dir dachtest, so, fuck, es kommt jetzt gerade alles zusammen, wie soll ich mal einen 100-Miler laufen? Also, weil ich kenne es persönlich tatsächlich nach einem schlechten Rennen, wenn irgendwie es ist zu heiß, ich habe Probleme, ich muss mich übergeben, dies, das. Da stelle ich persönlich dann schon immer so meine größeren Ziele immer ein bisschen in Frage und frage mich wirklich, ob das eigentlich eine gute Idee ist.
Also ich habe mich währenddessen, also Kilometer 39 war die einzige VP, wo es keine Crew gab. Und das war also kurz nachdem ich gekotzt hatte, ich habe mir die ganze Zeit gesagt, wenn es hell wird, dann wird es wieder gut, weil dann ist Tag. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie einen schönen Sonnenaufgang hatte, sondern es hat einfach nur jemands Licht angeknipst und es war immer noch wolkig und regnerisch und neblig. Und da habe ich meine Mom angerufen, weil mir einfach so arschkalt war, dass ich nicht auf die Reihe bekommen habe, zu glauben, ja, okay, du bringst das jetzt ins Ziel, ohne dass du irgendwie ernsthaft da irgendwie mit klarkommen kannst. Aber die hat mich dann im Prinzip am Telefon da durchgecoacht, dass das Ganze irgendwie was wird. So ganz klassisch. Du nimmst dir jetzt eine Flasche, machst da Wasser rein, dann steckst du die in deine Weste. Dann nimmst du ein Stückchen Brot, isst das. Es ist völlig egal, ob du das runterkriegst oder nicht. Einen Bissen schaffst du und den Rest nimmst du in deine Weste. Und dann kommst du rüber, wir sind nur noch über den Berg drüber. Dieses nur noch über den Berg drüber waren 700 Höhenmeter und 17 Kilometer weiter. Und ich habe, glaube ich, 2,5 bis 3 Stunden gebraucht, bis ich dann da war. Und ja, das war dann aber im Prinzip der Tritt in den Hintern, den es gebraucht hat, damit das irgendwie gelaufen ist. Und ab da war dann eigentlich klar, ich zieh's durch. Nur hatte ich mich halt zwei Wochen vorher in einem Rennen auch relativ dumm gelegt und immer noch so ein bisschen Probleme mit den Knien, weil ich halt mit beiden Knien irgendwie gebremst habe. Und da war es dann so, dass die letzten 2 Kilometer im Prinzip das steilste und technischste Stück, das bin ich dann wie an Krücken auf meinen Trailrunning-Stöcken dort runtergelaufen, weil einfach meine Knie nicht mehr funktioniert haben. Also gar nicht mehr. Und da bin ich dann ins Ziel gekommen und habe mir gedacht, so, okay, welcome to the big leagues. Nächstes Jahr versuchen wir das Ganze nochmal vernünftig ins Ziel zu bringen bei irgendeinem anderen 100-Kilometer-Rennen. Und habe im Prinzip mit dem Event dort alles. Also das war nicht so, dass ich mit mir nicht zufrieden war, weil ja, es gibt halt so Tage, wo man einfach kein Glück hat, dass es nicht passt oder sowas in der Art. Und hab da dann aber gemerkt, so, ja, du hast noch ganz schön viel zu lernen. Ja. Und im Prinzip mal Haufen Lektionen auch mitgenommen für die Saison drauf. Aber dass es dann halt so schnell kommt, dass man da 60 Kilometer weiterlaufen muss. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich mir so gedacht habe, ey, das lief schon bei den 100 Kilometern gar nicht, wie sollen da jetzt 100 Meilen draus werden? Und das war eigentlich der initiale Punkt, wo dann dieser Punkt war, ja, ist das mit dem größeren Ziel wirklich was sinnvoll ist?
Ja, das glaube ich. Du hast gerade gesagt, dass deine Mama dich dann bis zum Finish dann eigentlich durchgecoacht hat. Wie ist euer Verhältnis? Wie würdest du das beschreiben? Welche Rolle nimmt deine Mama in deinem Leben und aber auch in deinem Laufleben ein?
Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Die ist halt da und die ist cool. ich glaube,
das hört sie gerne.
Das, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, weil das war nie so, dass ich irgendwie mit meinen Eltern ein Problem hatte oder so, weil das halt immer alles auf Augenhöhe passiert ist, sowohl ja, eigentlich schon von Anfang an. Und ich sag jetzt mal, wenn deine Eltern dich mit 13 auf dein erstes Festival mitnehmen, weil du dir das unbedingt wünschst und du kriegst es dann zur Jugend, weil was gibt's da, wo du gegen rebellieren sollst? Und deswegen ist es eigentlich im Großen und Ganzen ein super entspanntes Verhältnis. Und die unterstützen mich halt, ich sag jetzt mal, den kompletten Weg dahin. Also das hat angefangen, wie gesagt, 2011, dieses klassische Vor- und nach dem Rennen. Hier hast du eine Jacke, hast du genug getrunken und so weiter und so fort. Und irgendwann wird dann halt das Komplexitätslevel ein bisschen höher. Ey, ich habe in Frankreich ein Rennen, habt ihr Bock, Crew zu machen? Und dann haben die das halt 22 und 24 jeweils schon gemacht. Und dann eben jetzt auch beim Western States. Und das ist halt, wenn man Menschen hat, die einen so gut kennen, ist es schon ganz schön viel wert. Weil die dann auch relativ oft wissen, was man dann an so einem Spot sagen muss oder nicht sagen muss. Und ja, wenn es halt ist, wir warten hinterm Berg.
Ja, ich habe ja deine Familie auch letztens kennengelernt. Man merkt auf jeden Fall, dass ihr eine sehr, sehr eingeschworene Bande seid. Machen wir jetzt mal genau Rolle rückwärts vor fast genau einem Jahr. Also du hast dann deinen ersten 100er in der Tüte gehabt, hast dich dann für die Lotterie angemeldet. Ja, und dann läuft diese Auslosung und dann sagt der Moderator Adrian Koch, Garmisch-Partenkirchen. Wo warst du da, als du diese Nachricht bekommen hast?
An der Packstation in Ilmenau auf dem Weg, mich abzuschießen. Nee. Wir waren hier zur Weihnachtsfeier vom BC-Club und ich habe mich an dem Tag eigentlich noch geärgert, weil der Chris Zehetleitner, Western States Finisher 2022, hat ein Buch drüber geschrieben und so. Und der hat eine Lesung gemacht im Energy Lab in Fahrhand. Und wie das bei so klassischen Trailrunning-Events ist, egal ob das Vorträge oder Movie-Screenings oder sowas sind, plötzlich laufen dort eine Reihe Nomads auf und die gucken sich das alle an. Und nebenbei lief der Livestream von der Lotterie aus der Sporthalle, The Placer High School, in Auburn. Und ja, wie gesagt, ich war gerade an der Packstation und plötzlich explodiert mein Handy und das Erste, was ich sehe, ist von Fabio die Nachricht: herzlichen Glückwunsch, nächstes Jahr Urlaub in Kalifornien. Und ich bin vorher aus dem Haus gegangen und habe mir so die Wahrscheinlichkeiten angeschaut und so überlegt, ob ich mir tatsächlich Sorgen machen sollte, was passiert, wenn Western States da ist. Und wir haben das auch in der Rennplanung vorher mit meinem Trainer schon besprochen und da war eigentlich die ganze Zeit klar, ach komm, wir rechnen einfach nicht damit, dass das so ist, weil, ja, Western States kommt man eh nicht rein und da gibt's diese Memes, ja, Western States 0% of getting in, und ja, gab dieses Jahr, ich glaube, in dem Jahr irgendwie 14 Leute, die mit einem Los reingekommen sind, 4000 Leute haben sich mit einem Los beworben, er kann damit rechnen, dass ich einer davon bin. Und dann war es aber, ja, maximale Überforderung.
Dann war es maximale Überforderung. Und wann war dir dann klar, ich muss das jetzt eigentlich machen?
Das ging relativ schnell, weil ich habe dann im Prinzip auf die Warteliste geschaut und dann gesehen, dass es dort Leute gibt, die seit 9 Jahren auf einen Startlistenplatz warten. Und ich sag jetzt mal, dieses Grundgefühl, ey, das ist es jetzt. Jetzt oder gar nicht. War dann eigentlich der Punkt, an dem ich so gemerkt habe, eigentlich musst du es machen. Das ist aber relativ schwierig, dann zu sowas direkt zuzusagen. Vor allem mit der Vorgeschichte, mit dem 100-Kilometer-Lauf dazu, mit dem finanziellen Rahmen, den so ein Rennen mit sich bringt. Dann ist aus den Jahren vorher auch klar geworden, dass Western States ein unglaublich logistischer Aufwand ist. Also mit nur einer Person, die unterwegs crewt oder hilft, ist man vor allem, wenn man so wenig Erfahrung hat, wie ich zu dem Zeitpunkt hatte, beziehungsweise auch immer noch habe, ein richtig großes Problem. Und dann kommt dazu noch der Aspekt, ja, 100 Meilen, ich habe gesehen, was 100 Kilometer mit meinem Körper anrichten, 100 Meilen sind 60 Kilometer mehr. Ist das überhaupt auf eine Art und Weise möglich, wo ich meinen Körper nicht nachhaltig schädige? Und dann dieses Thema Diplomarbeit, was jetzt im Prinzip, ich nenne es mal parallel, beziehungsweise dadurch ein bisschen zeitversetzt nach hinten auch noch gelaufen ist. Und damit wird dann im Prinzip so eine ganze Reihe an Fragen notwendig. Und da habe ich dann im Prinzip mit den betreffenden Leuten geredet. Geht das mit dem Arbeitgeber klar? Geht das mit meinem Physio klar? Was sagt mein Coach dazu? Und wo bewegen wir uns finanziell? Was muss da überhaupt erst aufkommen dazu? Und dann kam halt der Entschluss, also man hat ja so 10 Tage Zeit, um sich danach zu melden, kam dann relativ schnell, dass ich das tun werde und wir den Rest dann irgendwie noch rausfinden. Also dann im Prinzip erstmal Startgeld bezahlen und dann gucken wir mal weiter.
Okay. Und was hat deine Familie gesagt, als du gesagt hast, hey, Mama, Papa, Bruder, ich wurde jetzt wirklich gezogen?
Mein Bruder hat mich ausgelacht, weil er komplett die Nerven verloren hat. Und der Rest war halt einfach mega überfordert. Also das ist halt auch eine total belastende Situation, weil das ja schon im Prinzip ein Traum war, der jetzt nicht nur irgendwie so letztes Jahr, oh ja, eigentlich wäre das meine Option, das mal zu ziehen. Das ist doch ein cooles Rennen. Ich schmeiß mal meinen Namen im Topf, wir gucken mal, was passiert, sondern das war ja wirklich was, das über Jahre gewachsen ist und die wussten auch alle schon von dem Rennen und ich habe davon erzählt und dann teilweise auch Livestream zusammengeschaut in den Jahren vorher und dann kriegst du das aber in so einer Situation mit und du merkst so, fuck, mein Lebenstraum passiert jetzt hier gerade und ich bin dafür aber überhaupt nicht ready. Und die waren dann halt auch total am struggeln, das Ganze irgendwie zu verstehen. Und ja, dann ist halt aber privat noch einiges anderes passiert im Januar, dass im Prinzip auch dieses ganze Western States Ding so ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Und ja, parallel geht dann halt im Prinzip das Training los. Ich habe dann meine Saison im Prinzip so umgeschmissen, dass wir das Ganze geplant haben. Also, dass das Western States reinpasst, den Zut. Dieses Jahr bin ich dann nicht gelaufen, weil so 2 Wochen vor 100 Meilen irgendwie 100 Kilometer zu laufen, ist jetzt auch nicht die schlauste Idee. Und ja, dann hat es im Prinzip angefangen, seinen Lauf zu nehmen. Und irgendwann im Februar, März war dann so klar, ja, wir müssen uns jetzt mal um die Logistik so ein bisschen Gedanken machen, weil ich vorher dann auch von den Laufkollegen noch Leute abgefragt habe, wer hat Bock mitzukommen? Könnt ihr mich crewen? Könnt ihr da irgendwie helfen? Wie sieht es mit Finanzierungsmöglichkeiten aus? Wie lange muss ich da drüben sein? Was brauche ich tatsächlich alles an Crew? Und ja, das hat halt ein bisschen gebraucht, aber irgendwann hat sich das dann alles so ein bisschen zusammengerüttelt gehabt.
Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ein Riesenaspekt war logischerweise das Finanzielle. Ich meine, du warst Student und dann sollst du nicht nur du selber irgendwie einmal rüber in die USA mit Flügen, Unterkunft, Rennen. Eine Person aus der Crew langt auch nicht. Das sind ja tausende Euro, über die wir da reden. So bin ich tatsächlich damals auch auf dich aufmerksam geworden, weil ich dann nämlich von diesem Crowdfunding Wind bekommen habe. Ich habe die Beschreibung gelesen, dachte mir, boah, es wäre eine geile Sache, dachte mir aber ehrlicherweise auch im gleichen Moment, das ist auch irgendwie ein Luxusproblem, wenn man sozusagen dort gezogen wird. Das siehst du jetzt vielleicht ein bisschen anders.
Ich sehe das genauso.
Und dann habe ich wirklich alle paar Tage oder ich glaube ein paar Tage hintereinander sogar immer geguckt, weil es mich interessiert hat. Und innerhalb weniger Tage war ja das komplette Geld da. Wie war das für dich, wenn du merkst, also ich habe logischerweise, habe ich natürlich auch Geld gespendet. Wie war das für dich, wenn du merkst, okay, so viele Leute spenden wirklich tausende Euro, dass nicht nur meine Familie rüber kann, sondern dein Pacer, Daniel konnte dann noch mit, Adrian konnte dann noch mit, der dann einen Film gemacht hat, dazu kommen wir gleich noch. Wie war das für dich, als du gemerkt hast, fuck, mein Traum wird durch andere Menschen ja Realität?
Also im Endeffekt war das totale Dankbarkeit und es war total krass, was auch da dieses Feedback war. Und ich sag mal, es ist halt absolutes Luxusproblem. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt in Garmisch-Partenkirchen wohnen können, was alleine schon absolutes, ich nenne es mal, Glück ist. Dann hat man im Prinzip das Backing von sowohl im familiären Umfeld als auch von der Lauf-Community sowas zu machen. Und dann hatten wir ja im Prinzip so verschiedene Layer, weil es war ja klar, dass ich Western States laufen will. Und das halt bestmöglich irgendwie. Und dann gab es halt so die erste Layer, das brauche ich, damit ich meinen Rennen finanzieren kann. Dann kommt obendrauf, das muss da sein, damit meine Familie mitfliegen kann. Das kommt mit, damit ich den Pacer habe, den ich haben möchte. Weil es gibt bei Western States ja auch diese Pacer-Börse, dass man sich irgendwie mit anderen Leuten connectet dazu. Aber das ist halt schon gut, wenn man jemanden dabei hat, der, wenn man nicht mehr in der Lage ist, Englisch zu reden, auch immer noch mit einem kommunizieren kann. und dann war, ja, ich sag jetzt mal, diese Schnapsidee oder eigentlich faktisch richtig eine Bieridee mit dem Film noch obendrauf als Funding. Und das da in so kurzer Zeit, also vor allem, wenn man diese GoFundMe-Kampagnen aufsetzt, da sieht man dann ja einen Haufen Leute, wird irgendwie Spenden für eine Familie mit einem verstorbenen Vater oder Krebsbehandlung oder Existenzminimum wegen Hausbrand und so. Und dann kommt man da an, ich darf nach Kalifornien zum Laufen fliegen.
Gebt mal euer Geld.
Genau, das ist dann schon so, dass es relativ viel in Relation setzt. Und da war dann aber auch relativ schnell klar, dass ich halt versuche, was da rauskommt und diese Plattform, die einem dadurch ja auch geboten wird, weil jetzt hat man irgendwie 230 Leute, die diese Story aktiv verfolgen, und dann kam ja auch der MDR und alles Laufbar und so weiter schon auf mich zu und haben darüber berichtet und dann war das die Idee, ja, jetzt kann man auch die Plattform irgendwie nutzen und deswegen sind dann auch die Überschüsse von dem Crowdfunding beziehungsweise auch dieses Benefiz-T-Shirt, das wir dann mit Willpower eigentlich für den letzten Rest geplant hatten, der dann aber ja innerhalb von, ich glaube, 4 oder 5 Tage hat es gebraucht, bis wir über das letzte Finanzierungslevel drüber waren, haben wir dann einfach gesagt, ja, alles, was da jetzt an Gewinn rauskommt, das geht dann eben an Leuten, denen es nicht so gut geht. Also das Kinderhospiz Tambach-Tietharz war das dann in dem Fall. Das ist hier bei uns auch um die Ecke in Thüringen und die andere Hälfte ging dann halt in die Jugendarbeit im Rennsteiglaufverein.
Wie wichtig war der Rennsteig so für deine Vorbereitung, vielleicht auch mental für ein Western States? Welche Bedeutung hat dieses Rennen für dich?
Also Rennsteig ist im Prinzip wie jedes Jahr Familientreffen. Das ist relativ ähnlich zum Zoot, aber halt, ich nenne es mal ein bisschen Thüringen-spezifischer. Also da kommen halt mehr von den Leuten, die man halt hier aus der Region kennt, die hier laufen gehen. Und beim Zoot ist es ja dann schon so einmal diese komplette Trailrunning-Bubble Deutschland. Und ich habe dieses Jahr in der Vorbereitung 3 Rennen gemacht, weil im Prinzip am Anfang klar war, hey, wenn ich Western States laufe, ich kann das nicht wie erfahrenere Läufer oder welche mit mehr Volumen darüber machen, dass ich einfach nur ultra viel und ultra lange weit laufe, sondern ich muss gucken, dass ich so viel Speed in meine Beine bekomme, wie irgendwie funktioniert, damit dieser Granny Gear und dieses du bist komplett kaputt und läufst irgendwie funktioniert. Und deswegen bin ich halt erst einen Halbmarathon gelaufen, dann in Innsbruck einen Trail-Marathon oder Trail-Halbmarathon und dann am Rennsteig als finalen Test, ob dieses ganze Ultra-Ausrüstungsthema, die Strategie, das Pacing, wann laufe ich wie, der Verpflegungsplan und so weiter, dass das passt. Und da war dann im Prinzip der Rennsteig schon ein sehr kritischer Punkt, wo sich dann auch einige Stellschrauben noch gezeigt haben.
Genau.
Hat dich das eigentlich unter Druck gesetzt, in die USA zu fliegen und zu wissen, so viele Leute haben mir jetzt hier meinen Traum ermöglicht, dass du dann auch liefern musst?
Also das liefern müssen nicht wirklich. es ist eher dieser Punkt mit dem Liefern wollen, weil wenn man diese Möglichkeit einmal hat, da dann nicht zu liefern, ist so eine Sache, oder sich da nicht entsprechend dahinter zu klemmen, ist so eine Sache, ich glaube, die verfolgt einen dann ein Leben lang. Und ich kann mir kein Rennen vorstellen, wo es schwieriger ist, ein DNF zu bringen, als beim Western States, weil wenn man da mental raus ist und ich sag jetzt mal 80% der Leute, die dort aussteigen, tun das aus mentalen Gründen. Das ist eine Sache, die hätte ich mir wahrscheinlich nicht wieder verziehen. Und deswegen war das eigentlich eher auch die Angst vor diesem Monster Western States. Ich meine, 160 Kilometer sind schon schwierig. 160 Kilometer mit 5000 Höhenmetern oder 5500 Höhenmetern sind schwieriger. Und dann dabei noch bis zu 40 Grad Hitze, plötzlich wird das Ding zu einem absoluten Monstrum. Und ich glaube, dass es eher die Angst vor dem Kurs selber war. Weil Performance-Druck hat man da dann nicht mehr, weil allein das Rennen selber einem so eine riesen Angst einjagt, dass man jeden Tag trainieren geht.
Wie hast du dich denn mental auf dieses Rennen vorbereitet? Hast du da irgendwelche Tools angewandt? Hast du dich wirklich da auch spezifisch mental drauf vorbereitet? Erzähl mal.
Mental ist es eigentlich so, dass das bei mir eine Geschichte ist, die sich so Stück für Stück irgendwann dann entwickelt hat, weil ich so nach Templier 22 bin ich in Ultra gelaufen und hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie auf eine Platzierung laufen kann. Platzierung laufen bedeutet in dem Fall Top 30, Top 40. Also nicht, dass man irgendwie vorne mitmischt, aber ich hatte plötzlich ein Rennen mit einem Zeitziel und nicht mehr dieses, was bei meinem ersten Ultra beim Großglockner war, boah, geile Landschaft, langer Tag draußen, einfach eine gute Zeit haben und ein bisschen leiden. Sondern das war halt wirklich so, ja, eigentlich wäre es cool, das unter 8 Stunden ins Ziel zu bringen und dann schauen wir mal. Und habe dann gemerkt, an dem Tag waren die 8 Stunden nicht drin. Mir ging es das erste Mal schlecht unterwegs und dann habe ich so gemerkt, dass dieses Ziel unter 8 Stunden zu laufen, was bringt dir das? Und dann war im Prinzip einmal die komplette Spirale da und da hat sich dann auch 22, 23 die generelle Motivation, warum laufe ich, warum mache ich das mit dem Ultrarunning, warum setze ich so ultra viel Zeit rein, dort relativ schwierig gestaltet. Und dann bin ich 2024 Rennsteig gelaufen und hatte das erste Mal sowas wie ein wirklich perfektes Rennen. Und es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, so ein Rennen zu haben und das zu meistern für den Tag. Weil es ist im Prinzip so, als hätte man so eine Menge an Besoffenen, die man möglichst schnell von A nach B bringen muss und man schafft es, die alle in die richtige Richtung zu leiten, obwohl immer wieder versucht, einer nach links oder rechts stiften zu gehen. Und das ist ein ziemlich cooles Gefühl und da war dann im Prinzip diese Suche nach, ich möchte das perfekte Rennen laufen. Und dann muss man im Prinzip die Aufgaben erledigen, die man gerade hat. Und alles, was passiert, passiert einfach. Und solange du aber smart agierst, wird das schon irgendwie. Und das war eben beim Western States auch genau das Ding. Und dazu, was mir noch mega geholfen hat, war so eine unglaublich große Strecke, kann man mit dem Kopf nicht fassen. Aber es ist sehr einfach, sich irgendwie eine Zeit zu visualisieren. Und wenn du am Start stehst und dieser Countdown geht los, die Schrotflinte wird geschossen und dann hast du ab genau dort 30 Stunden Zeit, um dein Rennen oder das Rennen zu deinem Rennen zu machen. Und das war eigentlich alles, was dafür irgendwie war, weil die Zeit läuft weg, egal ob du jetzt im Kopf gerade da bist oder nicht da bist, egal ob du dich entscheidest zu leiden oder nicht, egal ob du dir gerade selber leid tust oder nicht. Du kannst im Prinzip einfach die aktuelle Situation nutzen, weil die Momente, die du dort auf dem Trail hast, die kriegst du nicht wieder.
Die Momente, die kriegst du nicht wieder. Du bist dann eben ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen vor dem Rennen nach Amerika geflogen. Deine Family, Daniel, Adrian, die kamen dann auch. Nochmal zur Logistik. Wie organisiert man sich eigentlich so eine Support-Crew, wenn man eigentlich gar keine Ahnung hat?
Lesen. Ganz, ganz viel lesen. Und dann war es im Prinzip so, dass ganz am Anfang habe ich mir halt diesen Kurs angeschaut. Western States läuft ja von Punkt A nach Punkt B, also von Olympic Valley nach Auburn. Und man läuft vor allem in den ersten 40 Kilometern durch eine Wilderness Area, die Grand Chief Wilderness, und da kommen nicht wirklich Straßen hin. Und dann muss man im Prinzip Stück für Stück einen Bedarf ermitteln. Und ich habe halt vorher alle Leute gefragt, bei denen ich mir irgendwie hätte vorstellen können, dass die Interesse dran hätten, zu supporten, mit dabei zu sein. Und dann zeigt sich halt irgendwann, ja, man braucht zwei Autos. Und für zwei Autos, um die zu besetzen, braucht man halt mindestens vier Leute. Tendenziell eigentlich eher mehr, weil wenn man 30 Stunden unterwegs sein sollte, müssen die Leute halt schon irgendwie frisch sein. Und es war am Anfang eigentlich klar, dass die Family mitkommt. Ich wusste nicht, ob ich denen den Job oder so einen stressigen Job tatsächlich überhelfen will. Und dann hat sich aber irgendwann relativ schnell gezeigt, wer alles dabei ist und wer da alles am Start wäre und was ich auch gerne vor Ort hätte. Weil wenn man sich mit diesem Kurs dann im Prinzip im Detail weiter auseinandersetzt, und ich hatte ja da zu dem Zeitpunkt, also nach dem Zut letztes und dieses Jahr, wo wir den Pierre Emmanuel Alexandre gecrewt haben, Daniel und ich, auch relativ viel Erfahrung schon, wie man effektiv crewt und was das im Prinzip auch bedeutet, da die Zeit reinzustecken. Und, okay. Und da hat sich das dann im Prinzip relativ schnell gezeigt. Und dann war das im Prinzip die Frage. Ich musste halt 12 Tage vorher, war dann das Ziel, schon irgendwie Lake Tahoe in der Ecke unterwegs zu sein, wegen der Höhenakklimatisierung. Und damit war dann aber im Prinzip mein Startdatum gesetzt. Und dann war eigentlich die Frage, wer hat Zeit und wann kommen die? Und dann hat sich im Prinzip dieser komplette Plan so Stück für Stück aufgebaut. Aber das fing alles an mit einer Pace-Tabelle.
Ja, wie habt ihr euch denn dann eingeschworen, so am Tag vor dem Rennen? Was geht da durch so ein kleines Team?
Ein kleines Team war es ja gar nicht mehr. Wir waren ja, ich glaube, am Ende 7 Leute, die nur für mich da waren.
Stimmt, doch ein bisschen mehr.
Und ich sag mal, diese ganze Woche liegt da so ein Summen in der Luft. Und die wissen im Prinzip alle, ja, okay, Samstag ist der Tag. Und die sind alle nur dafür da. Und ein Großteil, also Daniel und Adrian und meine Family, die kannten sich ja alle nicht. Also Adrian war vorher mal hier gewesen, der Filmer, zum Rennstrecklauf. Dann kam Jet, unser Pacer, noch dazu. Den haben die alle erst am Vorabend kennengelernt. Und die Logistik und Ausrüstung war ja von meiner Seite aus klar. Und dann haben wir halt irgendwann, ich glaube am Donnerstagabend, ein großes Crew-Briefing gemacht, wo wir das alles im Detail durchgesprochen haben. Wie gehe ich mental ran? Wo brauche ich welche Ausrüstung? Was passiert in welchen Notfällen? Dass im Prinzip die ganzen Briefings alle schon klar waren. Und mit der Zeit ist es so ein bisschen wie in einem Ferienlager. Die Leute wachsen halt zusammen.
Was waren das für Charaktere in dieser Gruppe?
Nur coole Menschen. und ich glaube, alles andere würde jetzt den Rahmen sprengen. Also es hat sich irgendwann dann jeder seine Aufgabe gesucht und es hat einfach super gut funktioniert. Also ich hätte das auch nicht gedacht, dass man im Prinzip so einen Haufen, auch teilweise grundverschiedene Menschen, also unsere Familie, und damit meine ich jetzt halt meinen Bruder, mich und meine Eltern, die haben so ein gewisses Grundchaos. Und zum Beispiel Daniel und Adrian, die sind halt deutlich organisierter, aber irgendwie hat es am Ende trotzdem alles funktioniert. Und das ist super, super krass gewesen, das auch zu beobachten.
Ja, das glaube ich. Wie bist du dann an den Start gegangen? Warst du nervös, voller Vorfreude, ein bisschen Angst? Wie hat dir da auch dein Team geholfen, irgendwie bestmöglich an der Startlinie zu stehen? Was geht einem da durch den Kopf?
Also, ich hatte vor allem richtig Bock. Und ich sag jetzt mal, vor einem Rennen ist es bei mir so, dass das nicht unbedingt dieser Punkt ist, dass man sagt, hey, ich muss jetzt laufen. Und ich habe jetzt irgendwie Angst oder Respekt davor, weil dieser, was mache ich hier im Moment, kommt bei mir in der Regel dann, wenn ich mein Zeug packe. Also das war bei mir für die USA also da nicht am Vorabend oder sowas, sondern das war in Garmisch, als ich dieses ganze Equipment auf dem Haufen gesehen habe und mir gedacht habe, boah, was ist denn das für ein Event, dass man da so viel Zeug für braucht. Und das ist auch in Frankreich so gewesen. Und wie gesagt, am Vorabend vor dem Rennen gab es halt den Moment, wo mich meine Mom zur Seite genommen hat und meinte, ey, bist du sicher, dass du das laufen willst? Wir können das jetzt auch noch zurückrollen. Da habe ich nochmal kurz drüber nachgedacht und dann hast du aber Startnummer schon abgeholt und so weiter und merkst dann so, ja, ich bin da jetzt so ready für, wie ich sein kann. Weil für so eine weite Strecke ist man halt nie komplett fertig und das macht auch mental unterwegs Dinge mit einem, die man vorher nicht kommen sehen kann, außer man hat das schon mal gemacht. Und selbst dann gibt's immer noch neue Geschichten. Und dann war das im Prinzip klar, dass es losgeht. Und dann im Prinzip in dem Moment, in dem ich am Samstag dann angezogen war und im Auto saß, dann lief das auf Schienen. Und dann hatte ich eigentlich auch den einfachsten Job von allen dort. Weil ich stelle mich an die Startlinie, dann laufe ich los. Wenn in der Aid Station irgendwie was nicht läuft, dann kümmere ich mich darum, dass ich es repariert bekomme. Und ansonsten einen Fuß vor den anderen, bis ich halt in Orbit ankomme.
Ja. Du bist tatsächlich auch in den vorhin schon erwähnten Sub-24 Hours in Auburn wieder angekommen. Diese 100 Meilen jetzt mal komplett rekapitulieren zu lassen, ich glaube, das sprengt hier auch den Rahmen. Dafür gibt es ja dann tatsächlich auch diesen wunderbaren Film, den Adrian über dich gemacht hat. Erklär aber dann vielleicht doch mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern, was das für eine Atmosphäre war, dann wirklich dort zu laufen. Was ist vielleicht auch so der Unterschied zu deutschen Rennen?
Also es ist total komisch. Weil ich glaube, auch mit amerikanischen Rennen lässt sich das, ist es relativ selten, dass man so ein kleines Starterfeld hat und es so einen guten Betreuungsschlüssel gibt, nenne ich es mal. Und man kommt dort im Prinzip hin, und dadurch, dass die Elitedichte so groß ist und im Prinzip alle auf dieses Rennen schauen, aber das halt trotzdem nur 369 Starter und Starterinnen sind, ist es eine mega familiäre, mega entspannte und mega, ja, also es ist einfach eine super, super coole Atmosphäre und man hat wirklich das Gefühl, dass auch alle von den Volunteers und den Leuten, die dort laufen, ist wirklich interessiert, wie es dir geht, was du dort machst und die alle nur hoffen, dass du das Ganze gut ins Ziel bringst. Und so ist es dann halt auch zum Beispiel bei der Startnummern-Ausgabe gewesen. Und das ist dann einfach total surreal, dass man kurz vorher mit dem Erfinder vom Western States kurz quatscht. Also hab da Gordy getroffen, der hat sich da 5 Minuten, 6 Minuten Zeit für alle Leute genommen, die irgendwie mit ihm reden wollten. Und dann auch ganz persönlich mit einem geredet. Und dann stellst du dich dort in die Warteschlange und dann stand ich zufälligerweise direkt hinter Kylian Jornet. Und wünscht sich dann halt viel Erfolg und geht dann da durch. Und es steht da oder ist da im Prinzip diese Startnummernübergabe. Man macht dann dieses Foto und geht dann mit seiner Startnummer rundherum und packt so seinen Beutel. Und direkt nach dem Startnummernfoto bin ich halt bei Scott Jurek vorbeigekommen. Und habe mich mit ihm eine Viertelstunde unterhalten, was er im Prinzip dann am Race Day macht, was er mir jetzt für Tipps geben würde, weil ich meine, er hat das Ding 7-mal gewonnen in Folge, glaube ich.
Ja.
Das ist schon so, dass man da relativ viel Know-how auf einem Fleck hat.
Was hat er dir denn für Tipps gegeben?
Easy bergauf, aggressiv bergab und guck, dass du Meter machst, wenn es geradeaus geht. Und schau halt, dass du dich bis Meile 30 ein bisschen zurückhältst. Und zusammen mit dem Tipp von Gordy, der meinte, wenn du auf dem Weg hoch zum Escarpment irgendwas in deinen Oberschenkeln spürst, dann machst du einen Fehler. Waren das im Prinzip so die Punkte. Und eins der Schlüsselerlebnisse war aber nicht in der Race Week selber, sondern das war gleich an dem Mittwoch, nachdem ich als ich in Auburn laufen war. Und da habe ich mir nämlich dieses letzte Stück Western States Trail angeschaut, über die Norhins Bridge drüber und Pointed Rocks dort, Mittagshitze, fast 40 Grad und da sind mir zwei ältere Herren entgegengekommen, beides Läufer, die gerade vom Fluss bis Placer High gelaufen sind und im Prinzip diesen Teil gezeigt oder gescoutet haben und der eine von denen ist, glaube ich, das erste Mal 1981 Western States gelaufen und der meinte dann zu mir, ja, wo bist du her? Was machst du? Und dann haben wir uns im Prinzip über das Rennen unterhalten und er hat mir dann seine Tipps gegeben, Also es gibt drei Sachen, die schief gehen, drei Sachen, die man kontrollieren kann oder die man vorher weiß. Und es gibt drei Sachen, die schief gehen, die du vorher im Prinzip nicht weißt. Und wenn du das hast, kümmere dich drum und hack's ab.
Okay.
Und diese ganze Community rundherum und dass auch dort ein Haufen Leute sind, die ein Straßenschild sehen, die ein Stück Trail sehen und dem Ganzen im Prinzip eine höhere Bedeutung geben als nur, dass es dort ein Weg. Das ist total surreal.
Wir haben schon vorhin am Anfang dieser Folge darüber geredet, wie es war, sozusagen ins Ziel zu kommen. Wie lange hat es bei dir gebraucht, zu realisieren, was da jetzt wirklich passiert ist?
Also um diesen kompletten Western State sacken zu lassen, nach dem Finish, ich glaube, das ist so eine Sache, die verarbeitest du nie komplett, weil in den 22,5 Stunden ist so ultra viel passiert. Ich habe jetzt letztens die Festplatte mit dem Rohmatte ja als erstes Mal in der Hand gehabt und mir dann da meine GoPro-Aufnahmen angeschaut, die es dann auch am Ende nicht in Filmen geschafft haben, und auch mitbekommen, was zwischendrin in meinem Kopf abging, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnert habe. Und das ist einfach so eine Sache, da kommt immer wieder, da kommt ein Geruch, da kommt irgendein Gefühl, da kommt irgendein Song, irgendein Geräusch und dann fallen dir wieder neue Sachen vom Trail ein. Und das ist eigentlich das Surreale dran. Und auch dieses Realisieren, dass du jetzt gerade wirklich Western States läufst und das nicht nur ein Traum ist, das hat halt wirklich so 2 bis 3 Stunden auch im Rennen erst gebraucht. Und ja.
Was bleibt dann, wenn man mit Mitte 20 seinen Traum schon erfüllt hat?
Bock auf mehr. nee, also ich hatte am Anfang ganz lange Angst, dass mit einem Finish beim Western States im Prinzip die komplette Motivation zum Laufen wegkommt. Und ich keine Lust mehr drauf habe, irgendwie weit zu laufen, irgendwie zu trainieren. Man kann es eigentlich damit sagen, ich habe ja, ich sag jetzt mal, Ultrarunning für einen Normalo jetzt durchgespielt. Und weil eine Silver Buckle wirklich viel mehr geht eigentlich nicht. Um zu sagen, ja, ich hab's jetzt. Und es ist aber halt so, dass ich im Laufe des Ganzen gemerkt habe, dass es weniger dieses Rennen- und Performance-Ding ist, als eher diese generelle Annahme, hey, Ultrarunning ist ein Teamsport. Das ist, was mir so taugt und dass es auch die Leute sind, die so ein Rennen so besonders machen, weil ich glaube, allein diese ganze Magie, die dadurch, dass diese Truppe dort über eine Woche so zusammengewachsen ist, dadurch, dass der Support von zu Hause kam und im Prinzip das, also diese komplette Story, die dann da am Ende auch draus gewachsen ist, dass das eigentlich der Punkt ist, warum dieser Sport so genial ist.
Und, ja, auf jeden Fall.
Das in Kombination mit dem Wissen, halt wirklich ein perfektes Rennen gelaufen zu sein für den Tag, den ich dort hatte, das will ich wieder haben.
Ich glaube, deswegen hat mich das auch so wahnsinnig berührt, weil es viel mehr nur war, als du läufst ein Rennen und du kommst ins Ziel, sondern ganz viele Leute, und da muss man ja auch wirklich sagen, dass die Community, dass die Nomads in Garmisch ja auch wirklich wahnsinnig besonders sind, dass nicht nur die Community, sondern einfach ganz viele Menschen, die dich jetzt kannten oder nicht kannten, einfach mitgeholfen haben, dass halt ein Mensch irgendwie seinen Traum verwirklichen kann. Wir waren ja dann auch irgendwie alle ein kleiner Teil davon. Deswegen habe ich auch nochmal Rotz und Wasser geheult, als ich dann auch wirklich diesen Film gesehen habe, den Adrian gedreht hat. Der heißt Those Who Dare to Dream. Eine Abschlussfrage. Du hast gesagt, du hast das Game jetzt schon durchgespielt und durchgedribbelt. Ist noch irgendwas anderes in deinem Kopf, wo du sagst, das wäre nochmal was? Das würde dich nochmal auf eine andere Art und Weise herausfordern? Oder wird jetzt einfach fröhlich umeinander gelaufen?
Also, ich glaube, irgendwas ist, wofür man so brennt wie für den Western States, das wird erstmal wieder schwierig. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, also Beispiel, ich werde jetzt nächstes Jahr gezogen oder dieses Jahr gezogen und laufe nächstes Jahr Western States, das wird zum Beispiel eine Erfahrung, die wird nicht wieder so. Und das würde ich, also da würde ich auch tatsächlich nicht sagen, ja, da starte ich jetzt dieses Jahr wieder, weil einfach die Erfahrung dieses Jahr dafür zu gut war. Ich habe so ein paar Routen noch im Kopf, die ich gerne mal laufen will und so ein paar Projekte und Races, wo ich denke, ja, hey, das wird mir taugen, aber es ist noch nichts Spruchreifes. Als Rennen sind jetzt für nächstes Jahr erstmal noch gesetzt. Rennsteig will ich wieder laufen. Zut habe ich einen Startplatz, weil ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr da wieder eine fette Cheering-Zone haben und ich bei den Normals im Prinzip so den letzten Garmisch-Einstand nochmal bringen kann, nachdem ich da jetzt im November weggezogen bin. Und ja, dann halt gucken. Ich meine, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann.
Ja, das stimmt. Schauen wir mal, was wird. Ja, die nächste Western States Lotterie, die ist auch... Ja, genau. Die nächste Western States Lotterie ist auch schon ziemlich bald tatsächlich. Die Folge kommt am Freitag, dem 5. Dezember raus und am 7. Dezember um 19 Uhr deutsche Zeit geht's los. Pünktlich dazu gibt's jetzt dann auch endlich Adrians Film, beziehungsweise ja, der Film von den beiden Adrians auf dem YouTube-Kanal von Alles Laufbar, Those Who Dare to Dream. Den Link, den packe ich euch dann noch in die Shownotes. Adrian, ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke für deine Geschichte. Das war mein Trailmärchen 2025. Euch da draußen danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder an der gleichen Stelle. Und ja, an alle, die ihren Namen im Lostopf haben, viel Erfolg. Und Adrian, vielleicht der letzte Satz gehört dir. Ein Tipp für alle Leute, die vielleicht gezogen werden und die keinen Peil haben, was sie erwartet.
Ja, traut euch. Zieht's durch. Und ja, wenn ihr irgendwie Hilfe oder Unterstützung, Infos, sonst was braucht, dann schreibt mir einfach auf Instagram, per Fax, was auch
Brieftaube.
Immer.
Brieftaube.
Brieftaube, genau. Ja.
Traut euch und habt am Ende hoffentlich noch ein bisschen Spaß. Vielen lieben Dank, Adrian.
Dankeschön.
Das darfst du noch sagen.
Dankeschön. War schön, hier zu sein.